festgelegt werden und dann aber auch im Prinzip ja ein bisschen sozusagen ein bisschen intelligenter als auf dem Stand von 93 einfach eingefroren und das ist jetzt für immer, für alle Ewigkeit so die richtige Lösung, ja.
Also das nennen wir auf jeden Fall, Stichwort Gesundheitspolitik, da gehen wir mal zu einem Politiker, Jan-Edo Albers. Richtig, so. Was wir auch schon hier gehört haben, ist natürlich, dass es nicht nur der Stadt Jever so geht, dass sie unbedingt Ärzte braucht, sondern auch natürlich auch den ganz vielen anderen Landkreisen. Haben Sie die Befürchtung, dass das dann irgendwie so ein Wettstreit wird zwischen den einzelnen Gemeinden und Städten, also hier jetzt beispielsweise Jever, Schortens, Sande, Wilhelmshaven, dass es da so einen kleinen Wettstreit gibt, wer hat die beste Infrastruktur? Wer bekommt mehr Ärzte?
Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir einen entsprechenden Wettbewerb auch in diesem Bereich bekommen werden. Das erleben wir allerdings auch in anderen Bereichen schon. Und insofern sind wir wirklich gut beraten, zu gucken, was ist das Angebot der Stadt Jever an ihre Bürgerinnen und Bürger und diejenigen, die noch dazukommen sollen. Welcher Funktion auch immer, sei es als Ärzte oder als Krankenschwester oder Kita-Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Und da muss man dann tatsächlich auch den Kampf aufnehmen, wenn es dann darum geht, dass man sagt, okay, wir müssen bestimmte Pflichtaufgaben erfüllen. Wir haben aber auch ein paar tolle Angebote, die sozusagen über Gebühr sind und die müssten eigentlich, weil es uns finanziell nicht gut geht, abgebaut werden, damit wir wirtschaftlich am Ende haushaltspolitisch sozusagen auch in sicherem Fahrwasser laufen. Und diese Diskussion muss man dann auch oder bei dieser Diskussion muss man auch mal sich vor Augen führen, was hat das für Konsequenzen für die Attraktivität der Stadt, wenn man freiwillige Angebote wie Theater, Freibad, Bücherei, Jugendhaus abbaut, was sendet man da für ein Signal, was das hier für eine Stadt ist? Und da wird es dann immer zum Schwur kommen, dass man dann deutlich sagt, okay, wenn wir am Ende den Wettkampf um diese Neubürgerinnen und Neubürger, um diese neuen Ärztinnen und Ärzte gewinnen wollen, dann sind wir schlecht beraten, wenn wir einfach sagen, wir fahren alles auf Sparflamme. Dann fangen wir eine Entwicklung an anzustoßen, die genau in die verkehrte Richtung geht. Und das wird jede Kommune ganz kräftig in Bedrängnis bringen, weil wir finanziell alle miteinander aufgrund der Aufgaben, die von oben auf uns herunterrechnen, doch erheblich schon jetzt unter Druck sind. Und Jever hat im Moment als Kreisstadt und Mittelzentrum natürlich eine deutlich bessere Ausgangsposition als vielleicht kleinere Gemeinden. Und wir haben insofern gute Chancen. Wir müssen aber diese Chancen auch ergreifen. Und wenn wir dann wieder den Rotstift in die Hand nehmen müssen, dann müssen wir uns daran erinnern, was das für Konsequenzen hat. Und dann muss man das sehr wohl abwägen. Darüber hinaus ist es ganz wichtig, das habe ich gerade eben schon gesagt, dass wir eben auch es hinbekommen, über ein geschicktes Marketing und entsprechende Verbindungen eben das zu vermitteln, den Leuten zu vermitteln. Dann geht es eben darum, das in Fachzeitschriften vielleicht bekannt zu machen oder aber eben den Kontakt mit der Universität zu suchen, um da die jungen Medizinerinnen und Mediziner frühzeitig sozusagen auf die Stadt Jever aufmerksam zu machen. Und allgemein gilt, dass wir den ländlichen Raum besser verkaufen müssen, denn wir haben hier eine wesentlich höhere Lebensqualität als man das vielleicht meinen möchte. Und wir haben tatsächlich auch im ländlichen Raum immer noch ein recht gutes kulturelles und sonstiges Angebot. Man muss dann aber eben, ich denke da gerade an die Landesbühne, auch schön dann dabei bleiben und nicht alles sozusagen zusammenstreichen. Und wir müssen dann den Menschen auch zeigen, wenn wir einen entsprechend guten ÖPNV, den haben wir natürlich auch nicht, aber wenn wir einen solchen hätten oder aber dank der Autobahnanbindung, die wir haben und über unsere Umgehungsstraße kommen wir da ja jetzt inzwischen auch relativ zügig hin, ist man ziemlich schnell auch, wenn man will, in Oldenburg und kann dort auch das Angebot annehmen. Und das dauert nicht länger, als wenn Sie in Hamburg bei einer ungünstigen Verkehrssituation von einer Ecke der Stadt bis zur anderen fahren müssen. Also insofern geht's uns, glaube ich, hier gar nicht so schlecht. Und das müssen wir immer mal wieder deutlich machen. Wir haben hier eine tolle Lebensqualität und wir können eigentlich fast alles erreichen, was das Leben schön macht. Und wir können im Gegensatz zu manch anderen, also zumindest im Vergleich zu München oder Baden-Württemberg, wo Sie da gerade herkommen, relativ viel schneller ans Meer kommen. Das darf man dann ruhig auch mal sagen.
Stichwort ist da aber natürlich auch bezahlbares Wohnen. Das ist natürlich ganz besonders wichtig, vor allen Dingen für junge Menschen. Also in den Fahrrad zieht es natürlich jetzt schon viele Studenten hin, weil sie einfach mit dem Semesterticket einfach rüberfahren können nach Oldenburg und dann da weiter studieren können. Jetzt ist aber Jever so in der Mitte. Wie sieht's hier aus mit bezahlbarem Wohnraum und ist das attraktiv genug für junge Ärzte bzw. junge Familien?
Also in Sachen Wohnraum sind wir extrem offensiv unterwegs. Also für die Klientel Ärzte, glaube ich, können wir eine ganze Menge. Wohnraum beziehungsweise bezahlbarer Wohnraum ist ein Thema, dem wir uns aus meiner Sicht deutlich stärker noch widmen müssen. Wir sind gerade dabei, gemeinsam mit der Wohnungsbau Friesland einen Block mit 18 neuen Wohnungen zu errichten. Der ist demnächst fertig. Sieht schon sehr schick aus, aber ziemlich sicher, wenn ich unser Wohnraumversorgungskonzept mir anschaue, dass wir da noch erheblichen Bedarf haben. Dann auch im Rat zukünftig die Diskussionen führen müssen. Und ich denke auch möglichst im ersten Halbjahr des Jahres 2019, ob wir da die nächsten Schritte gehen wollen und wenn ja, wie? Mit der Wohnungsbau Friesland oder aber eben mit anderen. Das wirkt sich vielleicht nicht zwingend direkt auf die Klientel Mediziner aus, aber trotz alledem oder insgesamt muss man ja feststellen, dass für junge Familien mit einem kleineren Portemonnaie Jefer, weil wir eben so attraktiv sind, eben nicht so gute Angebote vorhalten kann oder im Moment jedenfalls vorhält, weil das, was in Jefer richtig gut läuft, ist das Hochpreisige. Und das Einfamilienhaus in einem Wohngebiet, was aber auch nicht jede junge Familie sich zum Start schon leisten kann und vielleicht auch nicht leisten sollte. Und insofern müssen wir da schon auch noch andere Wege finden, denn das vielleicht auch etwas so als Signal in die Richtung der Diskussion über die Mediziner. Die Lebensformen haben sich verändert. Die Menschen haben ihren ganz eigenen Lebensentwurf. Und das macht die ganze Diskussion so schwierig. Herr Dr. Klose hatte das eingangs auch gesagt. Die Medizin wird weiblicher. Das heißt also, wir haben vielfach die Situation, dass da ein Kassensitz ist. Da gibt es auch eine Ärztin, die das macht. Die aber hat zum Beispiel mehrere Kinder und macht deswegen keine volle Stelle. Und dann muss man eben gucken, wie geht man mit dem Sitz um? Und dann entstehen eben tatsächlich diese Unterschiede zwischen den verschiedenen Statistiken. Haben wir ja eigentlich genug Leute und in Wirklichkeit kommt aber eben beim Patienten das nicht an. Das heißt also, die Verfügbarkeit der Ärztinnen und Ärzte, das ist das entscheidende Problem. Und das muss man ganz genau betrachten. Und da ist dann jeder für sich auf seiner Ebene gefragt, entsprechend etwas zu tun. Und wir können natürlich in erster Linie Attraktivität bieten, habe ich gerade eben schon gesagt. Aber wir müssen auch am Ende gucken, dass dieser gesunde Wettbewerb zwischen den Kommunen nicht dahin läuft, dass wir jetzt alle anfangen, richtig schön in die Schatulle zu greifen und versuchen, die Ärzte alle einzukaufen. Wenn wir dahin kommen, dann wird's richtig schwierig, weil da kommen wir dann hier oben in der nordwestdeutschen Ecke ganz schön schnell an unsere Grenzen. Insofern ist das ein wirklich sehr diffiziles Problem.
Wir haben es schon gehört, die Medizin wird weiblich. Gehen wir doch mal zum Dekan der Universität, Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg, Herr Professor Dr. Notwang. Ist das bei Ihnen auch so? Haben Sie auch so die Statistiken da, dass wirklich mehr junge Frauen Medizin studieren? Und wenn ja, warum ist das so?
Also wir haben diese Beobachtung. 60-65% der Studierenden sind weiblich bei uns, das ist jeden Jahrgangs abhängig, aber in der Größenordnung auf jeden Fall deutlich über 50% sind weiblich. Ich führe das unter anderem darauf zurück, dass letztendlich natürlich das Eingangstor die Abiturnote ist. Immer noch, auch wir bemühen uns ja, die Abiturnote möglichst gering zu halten, aber es ist zum Beispiel in Niedersachsen geregelt, dass die aktuell noch die Abiturnote maßgeblich sein muss. Das heißt, mit 51% müssen wir die Abiturnote auf jeden Fall in unseren Kriterienkatalog einfließen lassen bei der Auswahl der Studierenden. Und wenn Sie mit einer 1 erstmal reinkommen in das Zulassungsverfahren, dann haben Sie einfach einen Wettbewerbsvorteil gegenüber jemandem mit einer 2 oder 2,3, den wir durch die verschiedenen Sachen, die wir nachher vielleicht noch erläutern können, versuchen zu kompensieren, aber das gelingt nur für einen Bruchteil. Wir haben auch mal einen Studierenden, der mit 2,3 bei uns Studium angefangen hat, aber wir haben letztendlich auch sehr viele, die 1,0, 1,1, 1,2 haben. Und da sind letztendlich einfach die Frauen, die jungen Frauen, die Abiturientinnen sozusagen einfach stärker, die im Abitur zurzeit einfach stärker abschneiden. Das mag auch meiner Meinung nach nochmal damit zusammenhängen, dass wir G8 hier in Niedersachsen zurzeit noch haben. Und wir wissen einfach von der Neurobiologie, dass das männliche Gehirn letztendlich lange Zeit ein Jahr hinterherläuft. Das fangen Ich habe früher in meinem früheren Leben habe ich Biologie unterrichtet. Wir haben sehr viele Lehrämtler in Oldenburg. Oldenburg ist ja ursprünglich eine pädagogische Hochschule gewesen, in der noch immer noch 50% aller Studierenden außerhalb der Humanmedizin Lehramt anstreben. Und da habe ich sehr viele Gespräche mit Lehrer und Lehrerinnen geführt. Dass an sich, bis die Jungs begriffen haben, dass es jetzt ernst wird, da ist es fast zu spät. Die können das kaum noch kompensieren, erstmal. Und daher klar, also auf jeden Fall, wie auch immer, es ist einfach der Punkt, dass wir zurzeit von Daten wirklich wissen, dass die Frauen im Abitur besser abschneiden, durchschnittlich als Jungs, da das letztendlich das Eintrittsticket ist für unseren Studiengang. Wird sich, solange wir sozusagen da nicht was Grundsätzliches ändern, entweder bei der Abiturientenausbildung oder dann später in der Zulassung für den Studiengang, wird die Medizin weiterhin extrem weiblich sein. Ich würde aber noch gern was zum vorherigen Punkt von Ihnen, Herr Alber, sagen. Mir war das vorhin ein bisschen zu sehr Konkurrenz zwischen den Kreisen oder so. Denn zum Beispiel ganz plastisch, Sie müssen ja an sich mit Krankenhäusern auch zusammenarbeiten. Mittelfristig. Es läuft ja zurzeit, ist ja Krankenhaus und Ärzte eher ein bisschen Parallelstrukturen und sehen sich als Konkurrenten um das gleiche Gut, den Patienten. Aber wenn Sie eben attraktive Bedingungen für Ärztinnen und Ärzte schaffen wollen, dann führt kein Weg dran vorbei, dass Sie auch mit Krankenhäusern intensiver zusammenarbeiten. Weil wenn dann ein Krankenhaus wie Sanderbusch hier vielleicht in der Region oder Wilhelmshaven den Notdienst am Wochenende übernimmt oder letztendlich verschiedene Arztpraxen, und zwar über den eigenen Landkreis oder über Jever hinaus, sich organisieren, sodass ich nicht mehr jedes Wochenende, auch nicht jedes zweite Wochenende und auch nicht jedes vierte Wochenende, sondern nur einmal alle zwei Monate das Wochenenddienst habe oder Nachtdienst habe. Das ist die Lebensqualität, die angehenden Ärztinnen und Ärzte haben wollen. Und das kriegen sie meiner Meinung nach nicht so wirklich realisiert, wenn sie nur im Klein-Klein denken.
Ja, na klar. Herr Klose.
Da haben Sie völlig recht. Wenn es noch so wäre, wäre das ein deutlicher Punkt der Unattraktivität. Wir haben vor 4-5 Jahren den Notdienst niedersachsenweit geändert. Kein Arzt macht mehr als 4 Dienste in 3 Monaten. Das hat sehr viel Aufregung unter den Kollegen geführt, weil natürlich die Gewohnheit da war, immer da zu sein für seinen Patienten. Das ist der klassische Hausarzt früher gewesen, aber der Nachwuchs will das nicht mehr. Und darauf haben wir so reagiert, dass wir diese tägliche oder stündliche Anwesenheit eben selbst am Wochenende nicht mehr 48 Stunden, wie es früher war, von Samstagmorgen bis Montagmorgen um 8, sondern eben auch nur noch über 12 Stunden. Also das haben wir schon geregelt, das haben wir ganz fix als KV, Kassenärztliche Vereinigung, registriert. Es mussten manche zu ihrem Glück gezwungen werden. Wenn man die Kollegen heute gerade im Wangerland spricht, sagen die, Mensch, hätten wir das bloß viel früher gemacht. Aber es wird, genau, es führt aber dazu, das muss man auch sagen, es führt dazu, dass jetzt die Anonymität da ist und dadurch laufen die Notaufnahmen so über. Früher haben die sich an ihren Hausarzt gewandt, oh, der hat Dienst, dann gehe ich dahin. Heute, den kenne ich ja gar nicht, wer kommt denn da? Und das führt dazu, dass die Notaufnahmen in den Krankenhäusern überlaufen. Ein weiteres Problem, was sicher nicht Thema des heutigen Tages ist, aber natürlich auch dann die Krankenhäuser enorm belastet, weil die sind ja eigentlich für die wirklich schweren Fälle zuständig, die mit dem Hubschrauber oder Rettungswagen kommen und nicht für die Grippe oder den Husten. Da kann der ärztliche Notdienst, der ja auch das gesamte Jahr über 24 Stunden ist ein niedergelassener Arzt erreichbar. Es wird nur nicht kommuniziert und es wird dann eben gesagt, na, den kennst du nicht, so gehst mal lieber ins Krankenhaus, da haben sie bessere Geräte, was oft gar nicht der Fall ist. Und das ist eben der Missstand im Bereich des Notdienstes jetzt.
Herr Professor Dr. Freitag.
Ja, vielleicht zu dem Thema nochmal attraktive Region, attraktive Verbünde. Das hat sich nämlich herausgestellt, dass die sogenannte Verbundweiterbildung ein ganz entscheidender Standortvorteil ist. Nämlich, wenn sich ein Student nach Ende des Studiums, also 6 Jahre Medizinstudium, dann kommt ja die Weiterbildung zum Facharzt, zum Beispiel in Allgemeinmedizin oder in einem anderen Fachgebiet, dauert plus minus 5 Jahre. Und wenn die Leute sich dann entscheiden müssen, wo gehe ich hin, gehe ich nach Leer, gehe ich nach Nordhorn oder gehe ich nach Nordenham, dann schauen sie eben genau, was bietet mir mein Arbeitgeber, was bietet mir das Krankenhaus und was gibt es da für Möglichkeiten. Und da gibt es eben seit einigen Jahren sogenannte Verbundweiterbildungen oder Weiterbildungsverbünde, die unterschiedlich aufgestellt sind. Also die können, also es bedeutet im Prinzip, dass ein Krankenhaus in Verbindung mit umliegenden Arztpraxen sagt, wir bieten so ein Programm an, speziell für die Allgemeinmedizin. Die Leute, die zu uns kommen, die können 2 Jahre in die Innere gehen und dann ein halbes Jahr dies, ein halbes Jahr das und dann haben die 4, 5 Praxen zur Auswahl, in die sie danach rotieren können. Und das wird an einzelnen Standorten sehr, ich sag mal, sehr, sehr gut organisiert. Und das kann auch dazu führen, dass sich Leute anlocken lassen. Zum Beispiel eine Kollegin, die ich kenne, die aus Köln nach Prag gegangen ist, weil in Prag so ein gutes Programm ist am dortigen Krankenhaus. Oder auch hier vor Ort die Verbundweiterbildung Nordsee, nennt die sich, in Landkreis Wittmund. Das ist auch eine super Kooperation von Krankenhaus mit einzelnen Praxen. Da sind auch Facharztpraxen dabei und ist einfach super organisiert. Das wurde auch schon publiziert im Ärzteblatt und so weiter, spricht sich rum. Und die Leute sind alle vernetzt heutzutage über die verschiedenen Wege und Qualität setzt sich durch. Also es gibt so Rahmenbedingungen wie die Vergütung und die Bereitschaftsdienste oder wie es Essen im Krankenhaus schmeckt oder so. Ja. Das sind halt mal so Voraussetzungen, aber über die wird kaum gesprochen. Die Leute lassen sich durchaus durch eine gute Weiterbildung anlocken und die hängt auch ganz entscheidend von den Weiterbildern ab, also sprich von den Chefärzten und Oberärzten im Krankenhaus und welche Wertschätzungen die haben für den Nachwuchs, wie wichtig ist es denen, nehmen die sich Zeit oder ist es eine reine Fließband oder Hamsterrad oder wie auch immer und das geht sozusagen außen vor. Also in Deutschland gibt es leider keine so große Tradition, was das Thema Aus- und Weiterbildung angeht. Also sind uns andere Länder auch voraus, wo das wesentlich strukturierter abläuft. Selbst in Spanien zum Beispiel ist die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin strukturiert und zwar landesweit. Oder auch in der DDR gab es ein super Programm. In Westdeutschland war das bis vor noch ein paar Jahren völlig sozusagen Wildwuchs oder von den Einzelnen abhängig, was sie sich herausgesucht haben und eben inwieweit sie auch mobil sind und sich sozusagen eine gute Weiterbildungsstelle gesucht haben. Da ist jetzt auch einiges geschehen und es gibt auf jeden Fall da auch positive Trends, aber eben auch ganz stark die Abstimmung mit den Füßen, dass die Leute sich das eben aussuchen. Also auch von Oldenburg aus zum Beispiel pendeln Leute nach Westerstede zum Beispiel oder nach Brake oder nach Wildeshausen aus Oldenburg raus, weil sie eben genau wissen, dass da eine gute Weiterbildung angeboten wird. Also da kann man auch mit punkten.
Herr Albers, gute Weiterbildung auch in Jever?
Also gerade eben ist ja mein Werbeblock dahingehend missverstanden worden, dass wir hier nur Konkurrenzkampf haben. Ich wollte das mal eben richtig stellen. Die Stadt Jever ist vertreten durch meine Person Mitglied in der Gesundheitsregion. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn man nur alleine kämpfen würde, dann würden wir da bei der Thematik nun gar nichts erreichen. Es ist ganz wichtig, dass man das gesamte Spektrum in unserer Region versucht, eben bestmöglich zu organisieren. Ich habe das vorhin so auch gemeint, dass wir die Problematik nicht irgendwie einfach lösen können, sonst hätte es ja schon einer gelöst, sondern es ist tatsächlich sehr mannigfaltig das Problem und man muss eben verschiedene einzelne Mosaiksteinchen zusammenführen und deswegen halte ich solche Geschichten wie die Gesundheitsregion zum Beispiel und diese Verbünde für ganz, ganz wesentlich, damit man am Ende das Problem auch gemeinsam hinbekommen kann, denn wenn man das dann insofern wieder mal auf diese Konkurrenzebene zurückführt, dann ist es ja so, dass unsere Region insgesamt mit ihren breiten Angeboten, ich habe ja gesagt, die sollen dann nach Oldenburg kurzfristig dann mal auch in die Oper fahren können oder ins Theater, je nachdem, was sie gerade interessiert oder zum gelegentlichen Einkaufen, wenn sie in Jever das dann nicht gefunden haben, natürlich nur. Also wir sind in Konkurrenz insofern zu den Ballungszentren, den größeren. Und das werden wir nicht alleine von Jever aus hinbekommen. Also so selbstbewusst bin ich dann doch nicht. Jever ist wunderschön, aber Hamburg ist dann doch vielleicht noch eine andere Nummer. Also insofern müssen wir natürlich uns da gemeinsam aufstellen. Und ich finde das sehr positiv, dass wir eben auch da die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Krankenhaus und ambulanter Medizin durchaus auch haben. Und nur wenn das also miteinander funktioniert, und das ist auch gar nicht so einfach. Das ist tatsächlich, ist ja da durchaus, gibt es da ja unterschiedliche Interessen. Das merkt man dann zum Beispiel in Jever ganz praktisch, wenn auf einmal schwupp die Orthopäden weg sind und dann in Sanderbusch landen. Dann merken sie spätestens dann, also es gibt also offensichtlich dann auch noch unterschiedliche Interessen. Und wenn man dann nur die Jeversche Brille aufgesetzt hat, muss man feststellen, schade, das Angebot haben wir jetzt nicht mehr, das ist jetzt in Sanderbusch. Wenn man die gesamte Region sieht, sagt man, mach ja vielleicht an der Stelle dann langfristig sogar gar nicht so schlecht sein. Aber aus Jeverscher Sicht für den entsprechenden Verbraucher, den Kunden, ist das natürlich schlecht. Und das ist dann wiederum die politische Aufgabe, die wir dann haben, mit dieser Situation umzugehen, das richtige Maß zwischen wir und Stadt Jever alleine dann hinzubekommen.
Herr Professor Dr. Nundfang.
Ja, ich wollte noch mal ein bisschen was sagen zu Ihrer Frage, die Sie mir gerade gestellt hatten, mit die Medizin wird weiblicher. Da klingt auch so ein bisschen durch, das wird dann dadurch problematischer. Und dem möchte ich doch auch entgegenwirken, weil das ist nicht per se schlechter, dass die Medizin weiblicher wird. Und ich zitiere dann immer anekdotisch seit einem halben Jahr eine Studie, die in einer hoch angesehenen Zeitschrift publiziert worden ist, international. Und zwar hat sich ein anerkannter Primatenforscher, der den Term Alpha-Tierchen geprägt hat, dem wir diese Terminologie verdanken, hat sich mal 200 Operationen in der Chirurgie angeschaut. Und bei den OPs, wo letztendlich vor allem das Ärztepersonal rein männlich war, konnte er seine primaten Verhaltensweisen 1:1 übertragen. Sobald Frauen in dem Raum waren, hat sich das dramatisch geändert. Das ist, wie gesagt, eine hochkarätige Studie etc., das nur zeigen soll, für mich immer wieder der Hinweis, es ist eben nicht prinzipiell schlecht, wir haben damit gewisse Herausforderungen, mit denen müssen wir umgehen, aber es hat auch sehr positive Seiten, wenn die Medizin weiblich wird.
Wie weit hat sich das verändert? Können Sie da nochmal ein Beispiel
geben? Ja.
Sie haben ja völlig recht, meine Frau ist Hausärztin, ich habe absolut nichts gegen Frauen in der Medizin. Aber wir haben das Problem, dass wir nicht genug Nachwuchs bekommen. Und wir als KV sehen im Augenblick, dass wenn ein Studienabschließer praktisch sein Studium abgeschlossen hat und Arzt werden will, wir diesen nicht mehr als eine Vollstelle, sondern als 0,7 Stellen bewerten müssen in der gesamten Planung unserer, ich hatte es vorhin gezeigt, wie die Planung ist. Es ist so, dass doch ganz klar ist, dass Frauen, aber auch inzwischen Männer, andere Lebensvorstellungen haben. Die wollen nicht morgens 8 bis abends 20 Uhr in der Praxis hocken, sondern es nimmt ja auch immer mehr zu, der Drang zur Niederlassung mit Eigenverantwortung. Bürokratie wird immer doch weniger in Anspruch genommen. Viele Ärzte, wir haben inzwischen 25% angestellte Ärzte. Wo sind diese angestellt? In MVZs, medizinische Versorgungszentren, die uns dann auch noch die Orthopäden hier aus Jever wegholen. Aber das ist immer eine Entscheidung natürlich der Kollegen, das ist ganz klar. So, aber das Arbeitsumfeld ist halt für diese Leute heute angenehmer. Es gibt ja auch Praxen, die Angestellte haben. Die haben aber auch ein Arbeitsschutzgesetz. Die dürfen nach 16 Uhr nicht mehr als 8 Stunden arbeiten. Gehen Sie mal in eine normale Praxis hier, sitzen ja einige Hausärzte und auch Fachärzte hier, mit 8 Stunden kommen die nicht hin. So, und das ist der Grund. Und keiner hat was gegen Frauen in der Medizin. Wenn Sie sagen, im OP ist das Männer mit Primaten zu vergleichen, das ist gut. Aber jeder kennt das, dass unterschiedlich eben Männer und Frauen in Gruppen gruppendynamisch ganz anders agieren als nur Männer, ist ganz klar. Wie das dann aussieht, wenn nur Frauen im OP sind, muss man dann auch nochmal wieder betrachten in der großen Studie. Aber das soll jetzt nicht zu weit führen, was ich sage.
Aber Wir haben noch ein Thema, würde ich noch gerne anschneiden, was auch in der Politik für Diskussionen sorgt und ich hoffe hier auch. Thema ist Landarztquote. Heißt, sollen dann wirklich Studenten bevorzugt genommen werden, die vorweg sagen, ja, nach meinem Studium möchte ich später aufs Land ziehen, die aber vielleicht einen schlechteren NC haben und somit nicht in das Studium reinkommen könnten. Da habe ich im Vorfeld schon mit Herrn Professor Dr. Notwang gesprochen. Er ist Gegner dieser Landarztquote. Warum?
Klingt doch gut. Ich bin kein Jurist, aber ich denke, dass es nicht wirklich juristisch haltbar ist. Das würden allerdings die Bayern und Nordrhein-Westfalen sind ja gerade dabei oder haben es auch schon eingeführt, aber steht auf jeden Fall zu willkommen. Die Verfahren oder Gesetzesregelungen laufen da. Da wird man dann sehen, denn da wird es relativ schnell die ersten Klagen kommen. Das Zweite ist, Sie müssen dann eben immer noch 12 Jahre warten ab jetzt. Das Dritte ist, wenn Sie unsere Studierenden fragen, schon im 5. Jahr, selbst im 6. Jahr, da wissen vielleicht, also im 6. Jahr natürlich dann schon mehr, im 5. Jahr, da wissen vielleicht 15%, 20%, was sie werden wollen. Und ein Bruchteil nur von diesen hatte diesen gleichen Wunsch schon am Anfang des Studiums. Das spricht sozusagen nur ungefähr vielleicht 5% unserer Studierenden, die Medizin studieren, wollten von Anfang an Pädiater werden und wollen das dann auch noch weiterhin, nachdem sie 6 Jahre Studium durchlaufen haben. 95% wussten anfangs nicht, was sie machen wollen oder orientieren sich rum. Diese Leute vor dem Studium überhaupt festzulegen, halte ich für ein großes Gefährnis, auch ihnen, den Leuten, den Studierenden selber gegenüber. Und was sie letztendlich riskieren, ist, dass sie dann unzufriedene Allgemeinmediziner oder unzufriedene Personen in die ländlichen Regionen bringen. Damit ist niemandem gedient, weil sie letztendlich meiner Meinung nach dann auch nochmal das Bild des Allgemeinmediziners oder des Hausarztes, das gerade eben poliert wird, wieder schädigen, weil sie dann rumspricht, ach ja, das sind ja letztendlich die Quoten-Heinis, sage ich jetzt einfach mal so. Damit tun sie dem Fach auch keinen Gefallen, das ist meine Überzeugung. Und letztendlich gibt es dann auch wieder die soziale Ungleichgerechtigkeit, dass sich Leute dann eben rauskaufen können. Viele unserer Studierenden kommen aus Arztfamilien, die können sich das leisten. Andere, die dann diesen Weg gehen über das und aber nicht den familiären Hintergrund haben, die können sich dann später nicht rauskaufen. Finde ich auch eine soziale Ungerechtigkeit.
Dr. Klose, was halten Sie von der Landarztquote?
Also erstens, wir haben das System, dass jemand sich einkauft, nämlich bei der Bundeswehr. Wer sich bei der Bundeswehr als Arzt verpflichtet, muss sich für eine gewisse Zeit dort verpflichten, kriegt das Studium bezahlt, wird auch während des Studiums gut vergütet. Also das System gibt es schon. Die Landarztquote, bin ich völlig mit Ihnen einer Meinung, das werden ganz wenige machen. Als guten Mittelweg haben wir ja heute schon im Landkreis Leer Stipendien, da bekommen Studenten, die sich verpflichten, nach Abschluss des Studiums in ein Krankenhaus dort zu gehen, werden mit monatlich 600 Euro unterstützt, das gesamte Studium. Aber sie brauchen nur 2 Jahre dort tätig sein. Das ist aber der Anstoß, vielleicht schon in der Region zu bleiben. Denn der Weg ist, wenn jemand in einem Krankenhaus, auch im ländlichen Bereich tätig ist, so sind wir ja alle irgendwo letztendlich. Die wenigsten, die hier jetzt niedergelassen sind, kommen von ganz weit weg, sondern haben doch irgendwo ihre Facharztausbildung in einem Krankenhaus in der Nähe zumindest gemacht. Und das sind die Methoden, die ich eigentlich als am sinnvollsten halte. Für 2 Jahre kann sich jemand verpflichten. Er muss auch nicht die Riesensumme zurückzahlen. Das sind ja, glaube ich, 250.000, die er bekommt in den 6 Jahren, das Studium, nicht? Und 2 Jahre hält es immer jemand aus. Und wenn die aus der Gegend kommen, werden die da sowieso wieder hingehen. Aber bleiben dann vielleicht dort, kriegen Kontakte zu Hausärzten, Fachärzten, wo sie dann anschließend tätig sein können. Das halte ich für den Mittelweg. Die reine Landarztquote wird nicht funktionieren.